Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Khalil.
Willkommen zu einer neuen Folge von Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Schauen wir mal, wie viel Fußball das heute wird. Vielleicht gar nichts. Werden wir dann im Laufe dieser Folge sehen. Folge 18. Ich bin Taufik Khalil.
Und ich bin Ralf Exel und wir freuen uns heute sehr, also wir beide darf ich sagen, denn heute haben wir wirklich eine, ja, wie soll ich sagen, eine Legende da, die mich viele Jahrzehnte auch unterhaltsam begleitet hat. Eine Frau, die seit mehr als 6 Jahrzehnten zum festen Bestandteil der deutschen Film- und Fernsehlandschaft gehört. Eine Schauspielerin, die Generationen begleitet hat, die unzählige Rollen gespielt hat, mal leicht, mal ernst, mal humorvoll, auch mal tief berührend. Eine Frau, die viele Höhen erleben durfte, auch Schicksalsschläge kennt und dennoch immer, wie man so schön sagt, halt gut drauf ist, zumindest wirkt so, das werden wir rausfinden. Herzlich willkommen, Michaela May.
Servus.
Ganz typisches Servus.
Wir machen zu Beginn unseres Podcasts immer mit unseren Gästen ein bisschen ein Hop oder Top. Wir stellen 2 Begriffe zur Auswahl und unsere Gäste sagen uns dann, welcher ihnen da näher liegt. Wer es nicht begründen will, muss es nicht begründen, aber manchmal hilft ja auch eine Begründung, um zu verstehen, warum der Begriff näher liegt. Bühne oder Filmset wäre der erste Begriff.
Eine Frage, die jeder stellt. Beides.
Beides gleichzeitig? Also gleich?
Jedes für sich. Die Bühne bringt uns, von der Bühne müssen wir zum Publikum kommen und beim Fernsehen die Kamera kommt zu uns. Und das sind 2 unterschiedliche Techniken auch. Und natürlich ist die Bühne, hat den direkten Kontakt und das direkte Feedback auch, der Applaus. Beim Fernsehen kommt es oft immer erst, wenn es gelaufen ist, auf der Straße. Da ist das Publikum auf der Straße, die sagen, Mai, schön war's, Frau Mai. Oder, und wir haben natürlich auf der Bühne alles für uns. Wir bestimmen nicht die Größe der Aufnahme, wir bestimmen nicht, wann wer im Bild ist, welche Musik drunter kommt. Wir werden mehr manipuliert im Film oder Fernsehen als auf der Bühne. Das heißt, die Bühne ist purer. Weil da hast du es ganz in der Hand. Da kann keiner rumschnippeln. Beim Fernsehen schon. Film auch.
Und beim Podcast. Aber das tun wir nicht.
Nein. Da passt auch gleich die nächste Frage dazu. Nach so vielen Jahren, Coolness oder immer noch ein bisschen Lampenfieber?
Immer wieder Lampenfieber, besonders bei Premieren. Aber beim Drehen natürlich nicht so, weil man kann es ja wiederholen. Ich habe immer Lampenfieber oder eine gewisse Spannung. Ich würde sagen, eine Spannung, die man in sich trägt, die auch beim Drehen ist natürlich.
Ist wichtig auch, gell?
Ja, weil du musst bei dir bleiben und dass du die Konzentration und auch die, dass du ganz bei dir bist. Das ist ein meditativer Vorgang, der aber manchmal, wenn du anderes im Kopf hast, nicht so gut klappt und anderes Mal besser. Aber letztendlich eine gewisse Lässigkeit legt man da selten an den Tag.
München oder die große, weite Welt?
Beides. Ich bin ein Münchner Kind, bin gern daheim. Aber ich mache diesen Beruf auch, weil er ein Zigeunerberuf ist. Und weil man so viele Menschen und Länder und Genres kennenlernt. Und jung und alt und alle Berufe, die man auch mal spielen muss und in die man sich hineingruft, die man auch näher kennenlernt. Ich habe sehr, sehr viele Länder durch den Beruf gesehen und möchte das nicht missen. Ich würde nicht gern immer nur hier in München sitzen. Es ist ein wunderschönes Dorf. Nein, es ist wirklich ich liebe diese Stadt, war gerade am Wochenende wieder im Konzert am Odeonsplatz. Mit dieser wunderbaren Kulisse, die Musik da zu hören, und sieht man erst, wie schön am Abend auch unsere Stadt ist.
Gäbe es noch ein Land, wo du sagst?
Ja, Italien.
Also wo du noch nicht gedreht hast.
Ach so.
Ich wette, du hast in Italien vieles gedreht.
Nein, in Italien würde ich gerne leben. Mir ist es oft passiert, dass Leute im Ausland, speziell in Amerika, immer, wenn sie gesagt haben, woher kommen sie? Und ich sage, raten sie mal, dass sie gesagt haben, Italien. Und da habe ich mich immer gefreut und habe mir immer gedacht, ja, wäre ich gerne. Weil dieses Dolce Vita oder dieses das Essen, die Sonne, die Lässigkeit, die die Italiener auch haben. Ich fühle mich in dem Land wahnsinnig wohl. Ein Land, wo ich noch nicht war und hin wollte, in einem war ich gerade, in der Arktis. Das hat mich interessiert. Und,
für einen Dreh oder einfach
nein,
nur?
Nein, 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 das haben wir privat mit Freunden gemacht, weil wir noch sehen wollten, solange man das noch sehen kann, wie das dort eigentlich aussieht und eben noch näher an diese Gefahr, die, unter der wir alle liegen natürlich, wenn das alles schmilzt, was dann mit uns geschieht. Aber ja, welches Land möchte ich noch sehen?
Oder dort drehen.
Oder dort drehen.
Vielleicht hört uns ein Regisseur zu und sagt, ja, Michaela May in Japan.
Ja. Japan? Japan, weil, ja, weil mich die japanische Kultur interessiert. Und auch die Gärten und alles, was man von da kennt, ist doch auch sehr exotisch für uns. Und ich habe nur ein bisschen Angst vor Tokio. Ich habe Angst vor vielen Menschen in einer großen Stadt. Ich mag das nicht so gern. Ich bin eher am Land. Ich würde vielleicht eher nach Kyoto und dann ein bisschen aufs Land fahren. Ich weiß es nicht. Aber Japan und die Kultur dort interessiert mich und da war ich noch nicht.
Ein schönes Ziel noch. Und jetzt soll was zurückgeht. Und das sind zwei Namen, glaube ich, die man mit Ihnen verbindet. Und mit dir haben wir ausgemacht, mit Duzern haben wir vorher ausgemacht. Susi Hillermeier oder Jo Obermeier?
Joe Obermeier. Wenn schon.
Oh Gott.
Jo, also ist nicht bayerisch. Man sagt ja, die Josephine, aber man sagt Joe. Was das verbindet?
Die eine Rolle mehr oder die andere? Waren ja doch zwei sehr, sehr wichtige Rollen.
Jede Rolle, die ich gespielt habe, ist in dem Moment, wo ich spiele, mein Lieblingsprojekt. Und da gibt es kein besser oder schlechter oder Lieblingsfilm oder so. Wenn ich zusage bei einer Geschichte, dann, egal ob das Unterhaltung ist, Krimi ist oder Drama ist, dann stürze ich mich da ganz rein und in dem Moment ist das mein Lieblingsprojekt. Natürlich hat die Münchner Geschichten und Susi Hillermeier in meinem Leben eine Riesenrolle gespielt, weil ich habe davor nur als Kind gespielt und mit der Rolle, die mir der Helmut Dietl mehr oder weniger auf den Leib geschrieben hat, bin ich dann plötzlich, also als Erwachsene oder ja, junge Frau bekannt geworden. Also insofern war das ein Riesenschub und Polizeiruf 110 war einfach wieder ein anderes Genre, ich habe viele Tatorte und Derricks und Alte gemacht, aber eben nie als Kommissarin, doch einmal auch als Kommissarin bei einem Zweiteiler. Aber ja, das war für mich ein schönes Format und auch die Zusammenarbeit mit dem Edgar Selge, was ganz Besonderes. Wir hatten auch wirklich ganz besonders tolle Fälle, finde ich. Wir hatten sehr gute Redakteurinnen und Redakteure, die uns wunderbare Themen, sehr aktuelle Themen meistens zugetragen haben in unseren Fällen und natürlich dieser Gegensatz zwischen dem Edgar Selge und mir, dem mehr intellektuellen, einarmigen Kommissar und der handfesten bayerischen Kommissarin mit einem türkischen Ehemann, das hat mir auch sehr gefallen, dass man da auch sieht, wie gut das funktionieren kann bei Bayern und Türken. das waren immer sehr, sehr schöne Fälle und jede Folge für sich ist eigentlich eine Perle, die zusammen eine wirklich schöne Kette von 17 Filmen habe ich mit dem Edgar gemacht, 17 Fällen gemacht hat und war wieder hat für mich ein anderes Fenster geöffnet, als Gegensatz zu dem, was man von mir kannte.
Gibt's was du lieber magst, weil's lockerer und leichter ist, eine Komödie? Oder sagst du Drama, Krimi, da kann man sich, da muss man ganz anders spielen, da muss man sich anders drauf vorbereiten? Gibt's was, wo du sagst, das hätte ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, was ich als nächstes machen will, dann lieber was Lustiges? Oder
also
was
es ist ja so, dass das Drama von den Kritikern mehr beachtet und auch geschätzt wird wie die Komödie.
Zu Recht oder zu Unrecht?
Zu Unrecht, weil die Komödie eigentlich viel schwieriger ist, gut rüberzubringen. Eine gute Komödie ist seltener als ein gutes Drama, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es ja beeindruckend, die Psyche in die ganzen Tiefen zu zeigen, aber die zeigt man eigentlich auch in der Komödie, indem man die Situation, in die man gerät, in die komische Situation ganz ernst nimmt. Das sieht man am Rühmann, das sieht man an den großen Komikern, dass durch die Ernsthaftigkeit der Person, die in eine bestimmte Situation gerät, die einfach wahnsinnig komisch ist, der Polt ist auch so ein Fall, durch die Ernsthaftigkeit wird es komisch und es ist genauso schwierig zu erzeugen, weil das Timing bei der Komödie wahnsinnig wichtig ist und stimmen muss, als beim Drama. Natürlich sind die Fälle, die dann ins Minus des Lebens gehen für einen Schauspieler auch immer eine große und tolle Aufgabe und ich mache das sehr gern, hab davon weniger Angebote, könnte da mehr haben vielleicht auch, weil man mich doch immer mehr als die Starke, die Lebensbejahende, die Fröhliche, man sieht in mir oft wohl nicht die Person, die durch irgendwelche äußeren oder inneren Umstände in Not gerät. Also davon hätte ich gerne noch mehr, gerade jetzt in den reiferen Jahren, sage ich jetzt mal, weil man doch das gelebte Leben einem auch viele Minusse gezeigt hat und die würde ich auch gerne in Fernsehspielen oder in Filmen zeigen oder rauslassen. Darf ich zum Teil, bei Familienfest zum Beispiel 2015, aber ja, davon könnte es ruhig noch mehr sein.
Ist man dann da so in Schubladen drin? Ist das ein Problem bei uns, dass man sagt, ah ja, die war jetzt so die lustige Freundin vom Charlie und bei Monaco Franzi war es die Lilly? Aber gut, das ist ja lang her, das ganze Thema. Da gibt es inzwischen, genau, wie gesagt, den Polizeiruf und vieles mehr.
Also ich habe immer versucht, nach den ganzen bayerischen Serien, Münchner Geschichten, Monaco Franzi, Kir Royal, Hans im Glück irgendwie und sowieso, das waren ja lauter heute, ja, also Serien, die bis heute noch Bestand haben, nach 50 Jahren kennen die Leute zum Teil noch die Texte von den Serien, hat man versucht, mich damals auch als neue, junge, bayerische Volksschauspielerin einzusetzen im Komödienstadel oder solchen Dingen. Und da wollte ich auch raus, genauso wie der Halmer damals dann auch. Ich bin dann nach Hamburg gegangen und habe dort am Ernst-Deutsch-Theater ein politisches Stück gespielt von Josef Breitbach, Genosse Végan. Dann bin ich nach Frankreich, habe eine Serie über die Fliegerei gemacht, La Conquête du Ciel, das heißt bei uns die Eroberung des Himmels oder Grashüpfer hieß die Serie dann bei uns. Bin also weg, um dann wieder neu und anders zu kommen. Und wenn man im Ausland war oder in Frankreich gedreht hat, dann ist das ganz was Tolles. Das gilt viel mehr als der Vogel im eigenen Nest. Und bin dann mit ganz anderen Sachen in Berührung gekommen und habe andere Sachen gespielt, die eben nicht bayerisch waren und die auch sowohl ins Drama gingen, wie aber auch Komödie waren. Und so habe ich immer eigentlich versucht, wenn ich das Gefühl habe, es langweilt mich was, wie bei Forsters Falkenau, jetzt hätte ich die Frau werden sollen. Bin ich nach 12 Folgen, habe ich gesagt, also immer nur am Telefon sitzen und sagen, das Reh ist krank oder der Förster kommt heute zum Essen oder was soll ich kochen. Das hat mich auf die Dauer gelangweilt ich bin dann raus, obwohl die Serie sehr erfolgreich war, damals noch mit dem Christian Wolf als Förster. Ja, ich habe dann immer bin immer ausgebüxt, habe mir andere Wege gesucht, die mich mehr interessiert haben, weil der Schauspielberuf einfach so vielseitig ist und so viel bietet und wenn nichts da war oder mir angeboten wurde, habe ich mir was gesucht, einen Stoff, habe den angeboten oder habe Lesungen gemacht, habe Hörbücher gemacht, Hörspiele auch oder ja, ich habe mir immer dann lieber was gesucht, was mich schauspielerisch mehr gefordert und auch mich mehr gereizt hat, als das dann dauernd in einem Format zu bleiben.
Bevor wir gleich darüber reden, wie das alles losging, wie du angefangen hast, machen wir nochmal einen kleinen Ausflug zurück ins Bayerische, nach München. Es gibt da einen wunderbaren Begriff. Und zwar, so heißen wir, geschmeidig. Wir fragen jeden unserer Gäste und wir kriegen immer andere Antworten. Sehr spannend, was dabei rauskommt. Was bedeutet geschmeidig für dich? Das ist ja eigentlich so ein Wort, was wir in Bayern schon auch sehr gerne verwenden.
Geschmeidig heißt für mich wohlfühlen. Also da legt man sich gern rein. Da ist kein Widerstand. Da geht alles glatt und aber nicht kalt glatt, sondern geschmeidig, hat auch ein bisschen was Warmes. Also es passt. Ich würde sagen, geschmeidig heißt passt schon.
Dann hoffe ich, dass das jetzt passt, so
dass das hier geschmeidig ist heute.
Genau. Wir haben schon gehört, da ist schon so viel passiert in dieser Karriere und wir haben schon ein bisschen angerissen. Los ging es ja, glaube ich, mit 13 Jahren mit Onkel Toms Hütte. Da warst du so jugendliche, 12
beim Drehen. Ja, der Film ist natürlich immer später rausgekommen. Als man
wie kam es denn dazu überhaupt? Entdeckt worden, freiwillig gemeldet?
Schultheater
vorher? Ich sehe, ihr habt mein Buch nicht gelesen, sonst würdet ihr das nicht fragen.
Wir wollen es ja den Zuhörern auch
machen. Gute Kurve, Ralf, danke.
Ich bin als Kind in ein Kinderballett gegangen. Und das war ein kleines Ballett in München-Laim, also nicht das Opernballett oder sowas. Und da war eine Mit-Elefin, deren Vater war Regisseur bei einer Werbefilmgesellschaft, bei Inselfilm. Und die haben gesucht für ein Milchprodukt, ein Mädchen in meinem Alter, da war ich 6 oder 7, hatte Zahnlucken und so Affenschaukeln, so Zöpfe, die man so hochgebunden war, also ein Mädchentyp. Und da haben die gefragt, ob jemand Lust hätte, sie suchen da eben ein Mädchen, wir sollen Probeaufnahmen machen und also Casting sagt man heute. Alles andere Begriffe. Und dann mussten wir im Studio eine mit weißer Farbe auf eine Glasscheibe eine Kuh malen. Weil da war so eine Serie, dass immer ein Kind was malt auf diese Scheibe, das was zu tun hatte mit dem Produkt. Und drunter kam dann die Stimme. Meine Mami nimmt immer diese und diese Milch, weil und so weiter. Und also man sieht ein Kind, wie es dann Lippen aufeinander beißt und da eben was Schönes malt. Und ich sage immer, ich habe anscheinend die schönste Kuh gemalt, weil mich haben sie dann genommen. Und ja, dann habe ich Werbung gemacht und das Jugendamt verlangte auch immer, dass eine Betreuerin dabei ist. Und da war eine Betreuung, eine Frau dabei, die auch Kinder beim Fernsehen, das war ja damals, waren es ja nur 2 oder 3 Programme, glaube ich, erstes, zweites und drittes Programm, aufgepasst hat. Und da wurde ein Mädchen krank für ein Fernsehspiel. Robinson soll nicht sterben. Alles noch schwarz-weiß damals. Und da hat sie gesagt, du, da suchen die ganz dringend, magst du da nicht mal hinschauen? Ich natürlich war immer begeistert, weil es hat ja auch ein Taschengeld gegeben, immer beim Drehen. 50 Mark waren das damals immer. Das war wahnsinnig viel Geld für mich. Ja. Und da bin ich hingegangen, aber nicht wegen am Geld, sondern weil ich irrsinnig Lust hatte zu spielen und habe das dann die Rolle gekriegt und habe dann mit dem Friedrich von Thun als Regieassistent, der hat damals mit mir den ganzen Text gelernt. Das war sehr viel, weil die Maud Cantley, diese Rolle, hat im Kino die Romy Schneider gespielt. Das gibt es auch als Kinofilm. Robinson soll nicht sterben, hieß es bei uns eben. Die ist eine Anführerin von einer Jungsbande, die zum König gehen und sagen, der Daniel Defoe darf nicht sterben, weil die ganzen Bücher verbrannt wurden damals. Das war die Rolle. Und ja, und durch diesen Film kam ich dann an Nussknacker-Suite übers Ballett auch. Das war die erste Farbfernsehproduktion.
Die erste war das dann?
Ja, okay. Mit Heinz Liesenthal als Regisseur. Da hat das New York City Ballett getanzt. Und ich durfte in der Rahmenhandlung spielen. In der Rahmenhandlung kriegt ja die Clara, heißt die in der Rolle, einen Nussknacker geschenkt und zankt sich mit ihrem Bruder und der Nussknacker fällt runter und sie weint und geht ins Bett mit ihrem kaputten Nussknacker und träumt, der Nussknacker ist ein Prinz und sie eine Prinzessin und tanzt mit ihm durch die ganzen Länder. Und diese Rahmenhandlung durfte ich spielen, in beiden Fernsehspielen. Und das ist wirklich im Nachhinein sehr komisch, war mein Partner, also der Bruder bei Nussknacker-Suite und einer aus der Bande bei Robinson soll nicht sterben, der Sascha Hin. Der ist mir dann später noch einmal bei einer Vorabendserie begegnet, aber dann später nicht mehr wieder. Aber das ist also alles passiert vor 63, bevor ich dann Kino gemacht habe, was eben durch diese Fernsehspiele kam dann als erstes Heidi mit Gustav Knut als Almöhi.
Alle gesehen, diese Filme früher.
Ich war die Clara im Rollstuhl weil ich war schon 12 damals, aber ich hatte so dünne Beine und war damals noch eben, sah das irgendwie so aus, als wäre ich da gelähmt und habe dann Rollstuhlfahren gelernt und diese Rolle gespielt. Und aufgrund von Heidi kam dann Onkel Toms Hütte, das war eine internationale Produktion mit Ovi Fischer als Vater. Und Juliette Greco war dabei, damals auch Thomas Fritsch, der damals ganz in war. Ja.
Legenden waren das ja, muss man sagen.
Also ja, auch international, Eleonora Rossi Drago, Mylène Demojo, aber das sind Schauspielerinnen, die heute meistens kaum mehr einer kennt, aber auch große Namen waren. Ja, das waren Erika von Tellmann, Rudolf Brack. Rudolf Vogel in Heidi, also lauter Legenden letztendlich. Und ja, durch diese Kinofilme war ich dann mehr oder weniger als Kind in diesem quirligen Filmgeschäft saturiert, sage ich jetzt mal, habe immer wieder viel gespielt und dadurch eben auch ist es bei mir weitergegangen und die Schauspielschule habe ich erst viel, 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 viel später gemacht.
Du hast damals, wenn man so schaut, auf diese Besetzungsliste steht da nicht Michaela May, sondern da steht noch ein ganz anderer Name. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Du hast da mal angefangen, bei Onkel Toms Hütte zum Beispiel, als Gertraud Mittermeier. Heute sitzt hier die Michaela May. Seit wann ist das so? Wann hast du den Namen gewechselt?
Also zum ersten Mal bei einem deutsch-englischen Produktion Cherry Cotton, Todesschüsse am Broadway hieß der Cherry Cotton. Das war damals eine Kinoreihe mit George Nader als Cherry Cotton. Mhm. Mich hat nach den Filmen eine Agentur aufgegriffen und gesagt, du brauchst eine Agentur. Ich wusste gar nicht, was es ist damals. Ja, ich bin als Gertraud Mittermeier geboren. Mittermeier hießen meine Eltern, eine sehr bayerische, urbayerische Familie, die hier in der Innenstadt in München in der Hackenstraße eine Hafnerei hatte. Wisst ihr, was eine Hafnerei ist?
Ich muss jetzt gerade überlegen. Komm, Ralf, du bist noch älter als ich.
Ich muss auch gestehen, Hafnerei.
Was macht eine Hafnerei?
Ja, das ist keine Häfen, aber.
Du hast ja gesagt, du stellst Gegenfragen. Ja. Also wir hätten uns drauf auf eine Hafnerei, aber keine Ahnung.
Hafnerei. Das hat zu tun mit Töpfen, Haferl, aber letztendlich mit Ton. Und ein Hafner und Ofensetzer war der Kaminbauer. Die haben also Kamine gemacht für Kachelöfen. Und es gab eine große Hafnerei aus der Familie meines Großvaters seit 200 Jahren. Ich weiß es, weil er hat mir den Stammbaum hinterlassen. Ich glaube, es ist mein Ururgroßvater, hat die Kachelöfen im Schloss Neuschwanstein
und das
gebaut.
Weiß bestimmt keiner.
Und die ganzen Kachelöfen im Schloss Neuschwanstein, das habe ich dann beim Jubiläum, haben sie mich eingeladen. Und weil davor schon sind sie auf mich gestoßen, denn es gab noch einen Kachelofen im Schloss Neuschwanstein im Speicher, der nicht aufgestellt war. Und es gab eine Ausstellung Walt Disney und seine Beziehung zum Schloss Neuschwanstein, denn er hat für Dornröschen praktisch das Schloss Neuschwanstein nachgezeichnet. Und diese Ausstellung war hier in der Hypo und da wollten sie irgendein Stück von Neuschwanstein ausstellen und haben diesen bunten Kachelofen vom Speicher und haben dort die Initialen der Hafnerei gefunden, eben Mittermeier. Und da kamen die von der Schlösser- und Seenverwaltung, wussten das, dass ich die Tochter bin, trotz dem veränderten Namen bis dahin, aber ich erzähle gleich, wie das dann kam. Und haben mich gefragt, ob ich denn noch irgendwelche Unterlagen hätte. Mein Vater hat mir, als er starb oder kurz davor, überlassen ungefähr 10 große Umzugskisten mit Handwerksbriefen, mit Fotos, mit sogar Tonsiegeln auf den Gesellenbriefen von den Handwerkern über die 100er Jahre. Und da hat die Schlösser- und Seenverwaltung mich gefragt, haben Sie denn noch irgendwelche Unterlagen? Ich habe gesagt, ja, Sie können sich durchwühlen, ich habe keine Ahnung. Und das haben die dann zu sich genommen und wirklich einen Brief gefunden vom König Ludwig, der geschrieben hat, dass er diesen Ofen nicht möchte und auch nicht bezahlt, weil es nicht das Grün ist, das er verlangt hat. Das wäre ein Erbsengrün und er wollte irgendwie ein anderes Grün. Dadurch war der Ofen, wurde nicht aufgestellt, steht aber jetzt, wurde dann nach der Ausstellung, steht jetzt im Schloss, wenn man nach dem Touristenladen rausgeht, Rechts steht auch eine Tafel Mittermeier, woher der Ofen kommt, und ist aufgestellt und darf jetzt auch im Schloss stehen. Sehr bunter, sehr witziger Kachelofen. Ja, also ich bin aus einer sehr alten Familie, mein mütterlicherseits, mein Großvater war Branddirektor in München, Diernagel, der damals auch eben eine Kapazität war in München. Also es geht auch über Generationen. Also wenn ihr eine echte Münchnerin sucht, dann seid ihr hier richtig.
Und das Ganze gleich in unserem Podcast-Studio hier direkt neben einem Marienplatz im Tal. Ich meine, mehr München geht ja gar nicht.
Na, das ist geschmeidig.
Da haben wir es doch, also.
Aber dann haben wir diese Rollen, also gut, dazu passt, oder? Aber jetzt sind wir beim Namen.
Aber ja, ich habe als Kind nicht besser gewusst und später bei dem Kinofilm schon bei Onkel Toms Hütte, weil da durfte ich an vierter oder fünfter Stelle stehen. Da haben die gesagt, Gertraud Mittermeier, wollen Sie das nicht ändern? Nein, habe ich gesagt, dann wissen die ja nicht, wer ich bin, meine Freundinnen und so. Aber bei Todesschüsse am Broadway war das dann so, dass die Agentur gesagt hat, nee, das müssen wir jetzt ändern, auch international. Und überhaupt war es damals dann auch so, dass als ich 16 war, da war das, also das war dann 68, Heidi, Rosi und Evi Mittermeier die großen Skierfolge international hatten. Und schon beim Jerry Cotton haben sie mich gefragt, are you skiing? Das war dann auch noch das Tüpfelchen auf dem I, dass man mich also immer in die Mittermeier-Familie der Skifahrer getan hat. Und dass es einfach zu lang war und auch zu bayerisch klang. Und auch noch, weil das Mittermeier, so wie der Sedlmeier, kein E haben vor dem R. Und das ist die ganz urbayerische Form von Meier.
M-A-Y-R,
Meier. Und da hat die Agentur gesagt, da machen wir es ganz einfach, dann nehmen wir das Mai raus aus dem Mittermeier. Und dann habe ich gesagt, dann will ich aber bitte auch einen anderen Vornamen, denn Gertraud hat mir nie gefallen, das war mir immer zu germanisch. Gertraud, die Kämpferin mit dem Schwert, das war, oder überhaupt der Name, zu Hause hieß ich Traudi, das klingt jetzt nicht ganz so germanisch, aber wohlgefühlt habe ich mich damit nicht wirklich und habe dann den Namen meiner Lieblingspuppe Michaela gewählt und habe gesagt, dann will ich auch so heißen. Und daraus entstand Michaela May. Und das ist ja nicht so einfach mit so einem Namenswechsel, dass man damit auch unterschreiben darf und im Pass das eingetragen wird, mit anderen, mit seinem Geburtsnamen wird das eingetragen. Dafür muss man 2 Jahre mit dem Namen arbeiten, Presse und Verträge sammeln und dann entscheidet das Einwohnermeldeamt, ob du berechtigt bist, einen Künstlernamen, ein Pseudonym heißt es heute, zu tragen. Und es wird dann eben eingetragen, auch bei der Bank und im Pass und Personalausweis, damit du damit geschäftsfähig bist auch.
Also aber bei dir im Reisepass, im Personalausweis steht überall dein jetzt Michaela May, da steht nicht mehr drin Michaela May, früher mal Gertraud Mittermeier.
Nein, da steht Gertraud Schadewald, geborene Mittermeier, Pseudonym Michaela May.
Und damit reist du dann mal in die USA ein und hast dann da so einen Einreisebeamten.
Ja, das ist ganz schwierig, weil das Michaela May steht auf der anderen Seite und wenn ich mein Ticket holen will, muss ich ja immer die erste Seite, also müssen meine Tickets alle auf Gertraud Schadewald ausgestellt werden. Wenn ich es einscanne, kann ich mit Michaela May nicht einscannen. Das ist neu. Deshalb ging früher noch, aber jetzt muss das alles so, ja, die Sicherheit.
Wie so vieles, gell?
Wie so vieles.
Wie so vieles. Und dann kamen aber Rollen irgendwann später, die natürlich jetzt auch eng mit München verbunden sind. Und jetzt komme ich mal zu meiner Zeit, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja super. Die Münchner Geschichten sind ja eine Legende eigentlich, dann natürlich der Monaco-Franz.
Da warst du ja noch ein Bub.
Ein bisschen jünger war ich schon als du. Also ich hätte einen Charlie nicht spielen können. Da war ich noch als kleiner, aber es war trotzdem sensationell. Wie kam denn dann der Titel überhaupt auf dich? Durch deine Rollen vorher oder wie ist das aufgefallen? Wie bist du ihm aufgefallen?
Also ich habe ein bayerisches Fernsehspiel gemacht mit dem Felix vom Manteuffel. Und das hat der Günther Maria Halmer gesehen, denn der war ein Freund vom Felix von Manteuffel. Auch ein eben Schauspielkollege, der ihn heute vertritt bei die Geschichten von Brandner Kasper im Residenztheater. Das hat alles, schließt sich überall der Kreis. Und das hat wohl dem Günther sehr gut gefallen. Und als der Günther Halmer war als erster besetzt als Charlie. Und Helmut hat gesagt, hast du eine Idee für die Susi? Und dann hat der Günther gesagt, ja, ich kenne eine, die kennt man noch nicht so. Die finde ich ganz toll. Die hat mit einem Freund von mir gespielt, schau dir das mal an. Und dann wollte der Dietl mich kennenlernen, ich war aber in Afrika. Ich war mit meinen Freunden 1972, 73 mit zwei VW-Bussen unterwegs. Wir sind durch die Wüste gefahren und waren in Zentralafrika, Kamerun, Nigeria, Niger, Togo, Ghana,
wow.
Waren also da unterwegs und damals gab es kein Handy, es gab kein Internet, es gab nur einen Kompass und wir haben Adressen postlagernd hinterlassen in den Hauptstädten, in Kano, in Douala, in Lagos und so weiter, in Lomé in Togo. Und immer wenn wir in den Städten, weil da wussten wir, da kommen wir hin und da können die Eltern was hinschreiben, weil die Eltern wollten natürlich auch immer wissen, wo wir sind. Und es war eh mutig, dass sie uns haben fahren lassen.
Das waren Zeiten, gell?
Aber ich war, ja, ich war eben erst 20, noch nicht 21. Also sie hätten mir das auch verbieten können damals. War es noch nicht, ich glaube noch nicht 18, das Volljährigkeitsalter. Aber vier Jungs und zwei Mädchen. Und als ich einen Brief in Douala gekriegt habe, da ruft ein Regisseur bei uns an und du möchtest doch unbedingt, rufe dringend deine Agentur an, der möchte eine Serie machen. Und damals war Helmut Dietl nicht bekannt und ich habe zurück dann telefoniert und habe gesagt, kurz telefoniert, weil es sehr teuer war, nein, ich komme nicht, wir haben sie noch ein halbes Jahr unterwegs, es ist so schön, das höre ich nicht auf. Und dann sind wir weitergefahren und dann ist unser Auto kaputt, eins unserer beiden Bullis kaputt gegangen und wir wurden ausgeraubt einmal am Strand in Togo, haben kein Geld mehr gehabt und auch keine Pässe, mussten dann über die Botschaft uns Geld und alles wieder besorgen und sind dann nach Hause geflogen, ein Vierteljahr früher. Und dann bin ich zurückgekommen und dann war das immer noch, Helmut Dietl hat noch geschrieben an der Serie und ich habe ihn kennengelernt und ja, da habe ich Glück gehabt, wow. Dass das Auto kaputt gegangen
ist. Das ist eine Geschichte.
Ja, und so bin ich zu meinen Geschichten gekommen. Der Helmut hat dann sehr oft sich mit mir unterhalten und sehr viele Züge von der Susi, diese Naivität, die ich auch damals zum Teil hatte, die ist in dieser Rolle mit eingeflossen. Und ja, ich habe dann eben auch noch mit ihm Monaco Franzi eine Folge machen dürfen und auch Key Royale.
Das ist meine Lieblingsfolge die übrigens. Lille. Ihr im Fasching, das die ist Lille. Ach, jedes
die
Mal.
Die Lille von Schönbrunn.
Keine Ahnung. Servus Franzi, wenn ich das höre, dann geht immer mein Herz auf. Das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne mal die Michaela May bei uns im Podcast haben.
Weil Mai, gesagt, ja, die Lille.
Ja, du hast die Lille gar nicht getroffen.
Aber na. Warst du, du sagst gerade, deine, du hast so gespielt, wie du warst. Also du hast dich nicht groß verstellt oder du hast also einfach auch das...
Schauspielen ist nicht verstellen. Nie.
Aber auch nicht eine andere Person spielen, sondern das warst schon du auch selbst, gerade bei Münchner
ich
Geschichten.
Ich bin jede Rolle immer
selbst. Du als selbst. Münchnerin war doch wie gemacht für Münchner Geschichten.
Meine Seele ist immer meine Seele. Ich spiele keine fremde Seele. Also wenn ich eine Person verkörpere und es war damals schon genauso, ich war nur damals noch etwas naiver. Und ich habe nicht mein Leben gespielt, es wurde mir eine Rolle geschrieben, aber es kam aus meiner Seele, wie jede Rolle aus der Seele kommt. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da hat er mein Leben abfotografiert. Das wäre ja schlimm, da müsste ich ja jemanden umbringen, um eine Mörderin zu spielen. Um das authentisch zu spielen, müsste ich dann jemanden umbringen oder ich müsste Kommissarin sein oder wie auch immer. Jede Rolle, die man als Schauspieler macht, hat letztendlich mit dir zu tun. Er hat eben nur, ich habe in sein Bild von dem, das er hatte, als er es geschrieben hat, eben genau hineingepasst. Und als er mich dann kannte, hat er eben bei Key Royale, weiß ich es genau, weil da hat er mich davor gefragt, hast du im April Zeit, dann habe ich eine Geschichte. Und bei Monaco Franzi war es ähnlich. Das hat er auch schon mehr oder weniger für mich geschrieben.
Also muss man dazu sagen, bei Kir Royal bist du eben die mit dem Waffenhändler, die königliche Hoheit, glaube ich. Die
Königin von Mandalia.
Königin von Mandalia und der Waffenhändler. Und ich habe neulich erst die Szene gesehen, wie ihr da mit der Maschinenpistole auf die Tür schießt. Und das ist ja eine total verrückte Szene auch.
Ist natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, so toll an dem Beruf, dass man so viele Sachen kennenlernt. Und sowohl beim Polizeihof 110, da musste ich in Allach im Polizeirevier 4 war es, glaube ich, mal ein Schießtraining absolvieren, wie auch da mit der Maschinenpistole haben wir in Wien, das haben wir in Wien gedreht, innen, weil der Bayerische Hof in München diese Lautstärke nicht gewollt hat, haben wir das im Imperial in Wien innen gedreht. Die haben dann das isoliert, abgesichert gegen den Lärm und wir haben davor, am Abend davor sind wir auch in eine Schießanlage gefahren und ich habe mal so eine Maschinenpistole in die Hand gekriegt, um diesen Rückschlag zu erleben und musste in so eine Kiste rein, habe ich da reingeballert. Das sind ja Platzpatronen gewesen. Aber das ist schon enorm und natürlich auch im natürlichen Leben hätte ich das nicht erlebt oder würde ich das nicht gerne erleben. aber es ist spannend, das dann mal zu machen. Aber das ist natürlich auch eine geniale Szene gewesen, wo die Königin von Mandalia, die Inselkönigin vom Waffenhändler in München, große Leopards und ein Waffenarsenal bestellt. Paul Hubschmidt hat damals noch gelebt und den Waffenhändler gespielt und eben der Krötz, den Baby Schimmerlos, der Hildebrand, den Fotografen. Und die Bücher waren einfach genial. Das war wenn er in seinem Genre geschrieben hat und dann war der Titel einfach genial.
Viele Partner gehabt, kommen wir nochmal zu Münchner Geschichten. Der Charlie taucht ja nochmal auf, dann später in Familienfesten. Ganz anderes Thema, ein ernsteres Thema, als jetzt vielleicht die Münchner Geschichten waren. Ihr beide habt euch immer, wird irgendwann mal da eine richtige Freundschaft draus? Oder ist es dann doch, wenn man schauspielt, einfach ein natürlich zugewandtes, aber einfach ein professionelles Miteinander?
In dem Moment, wo man zusammen spielt, ist es immer wie ein bisschen eine große Familie. Du spielst miteinander mit allem, was du hast und es verbindet einen auch, weil man auch um bestimmte Dinge ringt und kämpft und versucht, das Beste aus der Szene oder der Situation zu machen. Und das gelingt mit einem Partner besser, mit dem anderen weniger. Der Günther war für mich einer der kongenialen Partner. Gibt noch mehrere wie den Elmar Wepper, aber wo das Gefühl hast, ja, da braucht man gar nicht lang reden. Da stimmt jede Pause und alles. Aber dadurch, dass wir solche Zugvögel sind, gelingt das kaum. Ja, und dadurch, dass ich eben auch mit dem Günther immer wieder zu tun hatte oder gerne gespielt habe, haben wir den Faden nie verloren und eigentlich so wirklich eine innige Freundschaft mit der ganzen Familie gehabt.
Du hast, das haben wir jetzt schon rausgehört, du hast uns ja schon hier einen Namen präsentiert, über die seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten im Fernsehen, im Film sind, im Kino sind. Du hast da eine sehr lange Strecke zurückgelegt. Wie hat sich das so von deinem Eindruck her, vom Arbeiten her, wie hat sich das verändert? Ist es schwieriger geworden? Ist es leichter geworden? Früher, du hast es selbst gesagt, gab es erste, es gab es zweite und es gab es dritte. Heute gibt es, ach Gott, von Netflix und sonst wem alles.
Und Social Media ist nicht
zu vergessen. Und Social Media. Und wie ist das jetzt anders? Und ist es schwieriger? Ist das leichter? Ist das angenehmer? Ist das unangenehmer heute? Oder kann man das gar nicht sagen?
Das ist eine Antwort, die eigentlich jeder Schauspieler wahrscheinlich gibt, der länger in dem Job ist. Also es sind einfach ganz andere Bedingungen heute. Erstens ist es wahnsinnig schwer oder viel schwerer, heute bekannt zu werden für die jungen Schauspieler. Es ist richtig schwierig, weil es sich so zerteilt und zerklüftet. Nicht nur die öffentlich-rechtlichen, sondern eben gerade die privaten, die Social-Media-Kanäle, wo jeder eigentlich seinen eigenen Kanal machen kann, seinen eigenen Podcast und so weiter. Ja, und sich da, wenn er geschickt ist, ein eigene Line aufbaut. Beim normalen Drehen hat sich's total verändert, weil natürlich weniger Geld da ist. Es muss alles schneller, kürzer. Viel mehr Minuten am Tag. Früher hat man vielleicht drei Sendeminuten gedreht. Heute sind's 5, 6, 7, 8 Minuten. Die drehen in einer Woche eine ganze Folge, Vorprogrammsfolge. Das hat sich enorm verändert. Also da wird jetzt wird mehr geprobt vorher wieder, damit man dann beim Drehen nicht die Zeit verschwendet, weil man keine hat. Weil nicht mehr so viel Geld da ist. Das ist schade. Ja, man kommt relativ fertig mit seinem Teil an und versucht, das so rüberzubringen, wie man sich's vorgestellt hat. Und hat nicht viel Möglichkeiten da noch am Drehort. Das wird meistens jetzt alles im Vorfeld geklärt, auch gelesen und geprobt. Das gab es früher auch nicht, dass wir vorher proben. Ja. Aber das spart eben die Zeit am Set. Das hat sich extrem verändert. Und eben natürlich, dass die Einschaltquoten nicht mehr die Hälfte des Publikums Deutschlands ist, wie damals bei den Durbridges und all diesen, sondern dass es weniger geworden ist, außer beim Fußball vielleicht.
Der bleibt immer gleich.
Siehst du, da haben wir doch den Fußball schon mal kurz eingebaut heute.
Ja, aber
schön, dass du das gemacht hast.
Ja.
Aber dann frage ich jetzt schon, bist du Fußballfan? Interessiert dich das oder geht das an dir vorbei?
Nein, mich interessiert das schon, vor allen Dingen, weil ich mal mit dem Sepp Maier ein Fernsehspiel gemacht habe. Da war der Sepp Maier ein sehr anerkannter Komiker. Man hat gesagt, der ist ja wie der Valentin. Und hat gesagt, den müssen wir ein Drehbuch machen. Und da gab es ein Drehbuch, das hieß Grütze Fünferl. Das gab auch den Film, den gibt es auch noch. Und da war ich seine Freundin. Und durch den Sepp Maier habe ich dann die ganzen Fußballer kennengelernt. Den Paul Breitner, den Franz Beckenbauer, mit dem ich dann später noch viel Verbindung hatte. Uli Hoeneß.
Uli wahrscheinlich.
Später auch noch mal den Bernd Hölzenbein auf einer Veranstaltung und so weiter. Das war meine Fußballgeneration und natürlich dadurch, dass ich die kannte, habe ich mich dann irgendwie interessiert. Ich hatte dann auch immer fußballinteressierte Männer und ja, natürlich bin ich dadurch auch ein FC Bayern-Fan. Also leider kann ich euch mit die 60er nicht dienen. Aber ich habe auch den Radenkovic kennengelernt, abgesehen davon. Die ganz alten Recken. Und bei unserem Set gab es immer diesen Zwiespalt. Wer ist 60er, wer ist Bayer? Und es gab da immer erbitterte Diskussionen am Set.
Die gibt es immer noch.
Aber ja, mit dem Sepp eben habe ich auch immer noch eine Verbindung. Wenn wir uns sehen, dann ist es immer eine Gaudi oder er schreibt mir manchmal SMS und ich schreibe ihm eine zurück. Er ist einfach ein verrückter Vogel. Er ist nur kein Schauspieler. Er konnte mit den Texten, die ihm da dann vorgemacht wurden, nicht viel anfangen und hat gesagt, das sage ich ganz anders. Na, Sepp, das musst du jetzt so sagen, wie es da steht. Und dann hat er gesagt, na, also das ist alles so gespreizt. Und es war dann auch nicht seins, sage ich jetzt mal. Also man hat eben gedacht, wenn man ihm was schreibt, dann wird es komisch, wenn er das macht. Aber er ist halt kein Schauspieler. Er ist der Sepp Maier, er ist ein Typ. Und wenn er es bei sich war, dann war es immer lustig, wenn er was gemacht hat. Bei vorgegebenen Texten, das mochte er nicht. Das war ihm lästig. Aber wir haben ein Foto auch noch, von wo er mich auf dem Radl mitnimmt. Und es war ein Versuch, ein Experiment. Und den Film müsste es eigentlich noch geben.
Den schaue ich mir an, das ist ja unglaublich.
Grütze Fünferl.
Grütze Fünferl, das ist auch noch so schön.
Es ist ja so ein bisschen wie geschmeidig.
Ja, geschmeidig. Mal ein bisschen weg vom Film, mal ein bisschen, vielleicht wenn das okay ist, mal zu dir, zu deiner Familie. Du hast vorhin was gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, Drama, ein bisschen mehr, vielleicht auch mal so Dinge, die ein bisschen dann in die Tiefe gehen, als wir gefragt haben nach Komödie und Drama. Du hast auch was gesagt, Familie, da hast du ja, du hast selbst ein Erlebnis in der Familie gehabt. Das haben sich drei deiner Geschwister das Leben genommen. Ist das etwas, das dich in irgendwo, du hast lange nicht drüber gesprochen, das dich geprägt hat und dass du auch vielleicht deswegen sagst, du hast das ja vorhin selbst angesprochen, eigene Erlebnisse, die man eben dann selber da auch mitgenommen hat, dann da auch mal zu spielen?
Das kann man nicht spielen.
Nein, nicht das, dass du das spielst, aber eben eigene Erlebnisse, weil man verarbeitet, jeder verarbeitet ja sowas dann auf eine ganz
eigene. Aber sicher, die Narben in deinem Leben bleiben immer und machen dich auch aus, was du da erlebst. Und ja, ich hab eben drei völlig verschiedene Geschichten, aber das ist zu lang, um darüber jetzt zu sprechen, aber ich habe das in meinem Buch hinter dem Lächeln geschrieben, zumindest von einer Geschichte genauer und die anderen dann nur angerissen, weil es wirklich drei verschiedene Fälle waren auch von meinen Geschwistern zwischen in den 70er, Anfang 80er Jahren. Und das, wenn man das erlebt und völlig aus dem Nichts heraus bei einem auf jeden Fall, dann ist das eine Wunde, die man immer mit sich trägt. Ein Verlust von einem Menschen und von Geschwistern oder von Eltern, wer auch immer, Freunden, bleibt immer ein Verlust und bleibt immer in einem drin. Es wächst ein bisschen Gras drüber und der Schmerz wird kleiner, aber die Narbe bleibt und die macht einen auch aus, um zu wissen, was muss ich genießen, wie muss ich das Leben, jede Minute muss ich auskosten, weil ich weiß nicht, wann's zu Ende ist. Ich will es mir nicht beenden, aber ich will Freude haben und ich will schauen, dass ich möglichst die positiven Dinge an mich ziehe, die mir gefallen, und die negativen möglichst vermeiden. Die Menschen, die ich nicht mag, die Dinge, die ich nicht machen mag. Also nach Möglichkeit einfach so zu leben, dass man sagt, egal, wenn es jetzt aus wäre, dann habe ich alles erlebt, was ich gerne erleben wollte. Ob man dazu kommt, weiß ich nicht, weil es tun sich ja immer neue Türen auf und die Neugierde versiegt nie und es kommt immer wieder ein neuer Weg, der sich auftut, und das kann man im Vornherein gar nicht sagen, das und das will ich noch, sondern es kommt ja meistens immer ganz sanft auf einem zu und auch das, was man nicht will, wo man sagt, nee, das lasse ich jetzt lieber. Ja.
Du wirkst so sehr an den ganzen Erzählungen so eine sehr selbstbewusste Frau heute. Nun blickst du ja schon auf einige Jahrzehnte zurück, aber wie du erzählt hast, mit 20 mit zwei Bullis durch Afrika fahren, das war ja damals sicherlich was Besonderes, sage ich mal, in der Zeit.
Aber das war damals noch viel mehr nach der Schule raus und weg. Ein Gap hier, sagt man heute, raus ein Jahr mal weg und durch die Welt fahren. Das haben wir uns noch viel mehr getraut, weil der Run aufs berufliche Leben, so wie der heute ist, die Angst der Jugendlichen, einen Studienplatz dann hinterher eben keine Stelle zu kriegen, der ist heute viel druckvoller. Und eigentlich beneide ich die heutige Jugend nicht darum. Wir haben damals das Gefühl gehabt, make love not war, raus. Wir haben genau gegengesteuert gegen das, was heute wieder zurückkommt. Und hatten eine riesen Lust auf Freiheit und Abenteuer, und man hat es uns auch machen lassen. Und wir hatten auch den Mut und auch überhaupt nicht im geringsten den Ehrgeiz, jetzt möglichst schnell zu studieren oder möglichst schnell den Beruf zu ergreifen, wie das heute, weil die Leute auch Geld verdienen müssen. Und heute ist eine ganz andere Stimmung wenn die Leute fertig sind mit der Schule, also zumindest im Gros der Jugendlichen. Es gibt sicher welche, die das trotzdem noch machen und Lust haben, erst einmal jetzt nicht mehr lernen und erst mal raus in die weite Welt. Aber heute ist auch schwerer. Es ist viel gefährlicher geworden. Man könnte heute nicht mehr durch die Wüste so einfach fahren, wie wir das gemacht haben. Wir wussten unseren Weg nicht. Wir mussten im Kompass, es gab nur bis Taman Rasset eine Piste und danach nicht mehr. Wir hatten kein Telefon, wir hatten kein GPS. Heute ist es zum Teil einfacher geworden, aber auch schwieriger durch die Gefahren, die es gibt, andere Gefahren.
Man weiß halt viel mehr heutzutage, was Gutes und Schlechtes. War vielleicht besser, als man es früher alles nicht so wusste.
Ja, die Welt ist einfach kleiner geworden und voller in diesen 50, 60 Jahren, und zwar rapide. Und der Computer oder das Computerzeitalter hat so wahnsinnig viel verändert.
Aber du bist so interessiert an vielen, wir haben schon gehört, Reisen und diese und gerne in Italien leben, dieses deutsche Farniente. Was interessiert dich, außer wenn du jetzt beruflich schauspielst, was sind so Hobbys auch zum Beispiel? Das wirkt sehr, sehr reflektiert und sehr interessiert an so vielem.
Ja, das Leben hat ja so viele Möglichkeiten.
Es sieht ja nicht jeder so. Viele sind froh, wenn sie dann mal irgendwann im Garten sitzen und die Vögel zwitschern hören.
Naja. Ich weiß nicht, jeder hat bestimmt irgendeine Manie oder ein Hobby oder irgendwas, wofür er sich interessiert. Aber ich habe immer gern Sport getrieben, bis ich einen Unfall hatte mit meiner Achillessehne. Da bin ich eine Treppe runtergefallen, als ich mir einen Skihelm ausleihen wollte. Und es war eine Stahltreppe und habe seitdem, das wurde versucht zu operieren, aber ich habe seitdem keine Achillessehne mehr und kann deswegen nicht mehr so gut Skifahren und auch vor allen Dingen nicht mehr Tennis spielen, was ich sehr gern gemacht habe. Ich habe hier im Tennisclub München Mosach Hartmannshofen auch in der Damenmannschaft gespielt, wenn ich da war, und habe gern Tennis gespielt. Das geht leider nicht mehr. Aber ich habe mir dann dafür was anderes gesucht. Also statt dem Skifahren tue ich Skiwandern mit Schneeschuhen. was ganz toll ist, sehr entschleunigend, weil man einfach viel mehr sieht und es ist meistens sehr still, wo man da hingeht. Und
keine Liftschlangen.
Keine Liftschlangen, kein Gekratze von Skistangen und Leute, die aneinander rumpeln. nein, das ist, und ich gehe sehr gern in die Berge. Ich habe eine Freundin, die sich sehr, sehr gut auskennt. Also Bergwandern. Ich kann leider nicht klettern, eben wegen meiner Achillessehne, aber so im Garmischer oder Tiroler Raum gehen wir sehr gerne unter der Woche am liebsten in die Berge.
Aber da fragt man sich, wann du das alles tust. Denn neben dieser vielen Arbeit, die dir ja so viel Freude macht, da dann auch noch Zeit dafür zu finden, weil du ja auch noch sehr sozial engagiert bist. Du tust zum Beispiel viel für ältere Menschen, du hilfst ihnen. Wie bist du dazu gekommen und wie ist das? Wie funktioniert das und warum ist das so wichtig?
Ich habe angefangen als Botschafterin für mukoviszidosekranke Kinder in den 90ern, also über 30 Jahre. Ich hatte einen mukoviszidosekranken jungen Mann in unserem Haus wohnen, der war 19, 20 und seine Mutter kam zu mir und sagte, sie haben doch eine Tochter, die war, glaube ich, damals ungefähr 5, mag die nicht ein Instrument lernen? Mein Sohn hat Musik studiert, aber er kann leider keine Konzerte annehmen, denn er hat eine Krankheit und deswegen macht er Klavierunterricht und Saxophonunterricht. Er hat Mukoviszidose. Damals konnte man dieses Wort noch ganz schwer aussprechen. Dann hat sie dort bei ihm Klavier gelernt und hat immer so ein Atemgerät stehen sehen im Zimmer und hat gesagt, Mami, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, du, das muss der Jan muss da einatmen, weil der hat eine Krankheit. Das ist ja eine Stoffwechselerkrankung, wo die Lunge eben verschleimt, wo das Blut nicht gereinigt wird. Und zu der Zeit wurden die Mukoviszidosekranken auch nicht sehr viel älter als 20. Und mich hat dann ein Mann angesprochen, denn ich habe den Jan dann mal besucht in einer Klinik an der Nordsee. Auf Amrum, habe dort eine Geschichte über ihn gemacht und habe dann von der Zeitschrift verlangt, dass sie eben, wenn sie den Titel machen, auch das bezahlen müssen. Dann habe ich das gespendet für Fahrräder, weil die sollten eben die Lunge trainieren schon langsam. Der Vater des Vorstandes eines Elternvereins, Mukoviszidose e.V., hat mich dann angeschrieben, ob ich denn nicht Botschafterin werden will, denn sie können ihre Kinder nicht einfach sterben lassen. Es war damals eben schwer, jemanden zu finden, der dafür forscht. Es gibt 8000 Betroffene und das ist eigentlich eine geringe Anzahl und da ist eigentlich waren die Chemiekonzerne nicht bereit zu forschen. Und tatsächlich ist durch die Forschung sehr viel Positives entstanden. Wir haben inzwischen eben 30, 40, fast 50 Jahre Leben dazu gewonnen. Es gibt ein Medikament, das eben diese Krankheit lindern kann. Es ist eine genetische Erkrankung, die wird man also nicht ausmerzen können, aber man kann sie bekämpfen und auch dafür kämpfen, dass die eine normale Lebenserwartung haben. Die müssen immer inhalieren oder was für ihre Krankheit tun, aber es ist nicht mehr dieses Schwert, ich kann nicht alt werden. Und das erfüllt einen so mit Freude, dass man helfen konnte. Und wenn man den kranken Menschen dann begegnet, diese Dankbarkeit und zu sehen, wie sie leuchten, wenn es ihnen gut geht, wenn sie atmen können, einfach nur atmen können, das ist ein ganz großes Geschenk. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, wofür man das macht. Ich habe 2 gesunde Kinder und habe damals gesagt, ich muss irgendwas machen und war dann, bin direkt damit in Berührung gekommen und finde es wichtig, dass man, wenn man sich engagiert, vielleicht auch einen Bezug dazu hat. Es kam dann noch der Elmar Wepper auf mich zu, 2019 mit dem Projekt Redler e.V., rückwärts gelesen Alter. Ein Altersprojekt für Senioren, die in die Einsamkeit sich geflüchtet haben und nicht mehr raustrauen. Ein schwieriges Projekt, weil man an diese Menschen auch schwer rankommt. Aber wir haben das dann geschafft durch eine Telefonengelaktion, indem man anruft bei uns, Redler e.V., www.redler.org. Wir machen viele Veranstaltungen damit. damit wir eben die Leute wieder aus ihren vier Wänden rauslocken, egal ob sie im Seniorenheim sind oder zu Hause. Es gibt viele Veranstaltungen, wo die auch aktiv was machen können, wo sie bei uns eben neuromentale Gymnastik, wo sie in einen Chor können, wo sie Essen kriegen. Wir haben ein Haus in der Briennerstraße, wo viele Veranstaltungen sind. Da können die kommen mit ihren technischen Schwierigkeiten. Medial werden die beraten mit ihrem Handy, mit ihrem Computer. Wenn sie irgendwo, es wird ja heute alles immer nur mehr über Computer passiert das und viele sind hilflos in meiner Generation. Ich gehöre da dazu. Und Arzttermine, alles Mögliche geht ja nur mehr per Internet und da helfen wir. Da hilft uns auch Telekom, hat immer junge Berater, die dann das Telefon ausputzen, erklären, wie man was oder auch Buchungen macht. Das wird wahnsinnig angenommen natürlich von vielen. Dann organisieren wir Konzerte, Kinobesuche, Führungen durch Museen. Wir haben Gott sei Dank gute Sponsoren, die uns suchen, aber immer noch natürlich, weil für Senioren findet man weniger Sponsoren als für Kinder. Weil Kinder sind natürlich viel hoffnungsvoller. Mhm. So ein Kind auf dem Schoß, das macht sich für den Sponsoren auf dem Bild besser als einen alten Menschen, vielleicht mit einem Stock in der Hand. Deswegen bin ich da auch sehr engagiert, um da zu helfen, denn unsere Bevölkerung wird immer älter. Viele Menschen, wenn sie ihr Umfeld verloren haben, ihren Partner, Lebenspartner oder die Freunde, trauen sich nicht mehr oder haben keinen Zugang mehr nach außen und igeln sich ein. Merkt es auch oft an der Autogrammpost, wenn Leute schreiben, ich sammle die Bilder, weil ich so einsam bin, dann rührt mir das am Herzen sehr und ich denke, boah, die müssen mit ihren Bildern sprechen. Das ist, viele verlieren den Kontakt nach draußen und da wollen wir mit Redler e.V. eben die Türen öffnen und eben wenn auch Leute sagen, ja, ich habe jetzt Zeit, ich habe keinen Beruf mehr oder auch jüngere Leute, die sagen, ja, einmal in der Woche anrufen, das kann ich schon. Einfach mal ein Gespräch, es fehlt den Leuten oft nur am Reden, weil sie kein Gegenüber mehr haben. Und das kann man ganz leicht erfüllen. Aber man muss eben auch Lust haben, das zufällig zu machen, weil die Enttäuschung dann, wenn jemand dann einmal anruft und dann nicht mehr, die ist dann auch groß. Also man hat dann auch eine gewisse Verantwortung, so eine Verbindung wirklich verlässlich aufrecht zu erhalten und sich zu melden und so.
Ja. Wie heißt es so schön, vom Reden kommt Leid zusammen. Ein alter bayerischer Spruch, auch ja, bei Redler. Und auch bei uns hier. Und ich weiß, wie es losging, hieß es doch von der Michaela, mein Podcast, das wäre, was wolltest du überhaupt wissen? Jetzt sind wir doch schon wieder über Stunde.
Ja, ich weiß, dass die Zeit immer wahnsinnig schnell vergeht, wenn man über sich erzählt und wir Schauspieler reden ja gern über uns.
Und wir hören es doch gerne.
Aber ich glaube auch, dass nicht alle alles gewusst haben und für manche was Neues dabei war und letztes Mal gab es dann Philipp Lahm und beim nächsten Mal gibt es vielleicht, weiß ich noch nicht wen, auch sonst und heute gibt es die Michaela May und das macht sie auch aus, dass man diese unterschiedlichen Typen, unterschiedlichen Charaktere mit unterschiedlichen Geschichten einfach auch mal, ja, dass man die mal fragen darf, was man gerne fragen möchte.
Ja, gerne. Immer die Frage ist, ob man alles beantworten möchte.
Aber du hast ja vieles beantwortet. Und dafür sind wir sehr dankbar.
Ja.
Für uns beide war es ein großes Erlebnis, muss ich ehrlich sagen.
Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Wiederholung von Monaco, Franz.
Es gibt aber auch Neues, so ist es nicht.
Ja, natürlich.
Also zurzeit läuft ja auch der Film Ein München im Himmel, wo ich die Mutter von der Hanna Herzsprung spiele, also die Schwiegermutter von München im Himmel. Der läuft sehr gut. Ich darf jetzt einen Film mit Simon Verhoeven machen, über den ich jetzt noch nichts erzähle. Dann spiele ich Theater. Ich habe ein Stück gespielt in Hamburg und in München bis jetzt. Der Abschiedsbrief, eine französische Komödie mit dem Sigmar Solbach. Und wir dürfen das Stück wegen des großen Erfolges jetzt auch noch in Düsseldorf und in Berlin spielen und auch noch auf Tournee, alles im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr auch nochmal.
Immer was los.
Immer was los.
Danke.
Okay.
Geschmeidig war's.
Ja.
Dankeschön.
Danke euch auch.
Danke.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalil.